Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe und Honorarprofessor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg. Hallo Herr Welzer, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Ja, Harald Welzer, Sie sind ja nicht nur das, was ich gerade schon genannt habe, Sie sind außerdem Direktor einer Stiftung, Futur 2 heißt die. Die setzt sich für eine zukunftsfähige, enkeltaugliche Gesellschaft ein. Und als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie Sie da momentan drauf schauen, wenn Sie die Corona-Lage anschauen. Höchstwerte bei den Inzidenzen, seit heute in Sachsen und Bayern wieder drastischere Corona-Maßnahmen. Wie steht es denn momentan um die Enkeltauglichkeit der Gesellschaft?
Naja, die Bewältigung der Corona-Krise ist ja nicht sozusagen das Zentrum dieser Frage nach der Enkeltauglichkeit, sondern das sind die ökologischen Probleme, die dieses Jahrhundert so sehr bestimmen. Und diejenigen aus der Enkelgeneration oder die ab 2000 Geborenen sind halt diejenigen, die dieses Jahrhundert durchleben werden und mit den Schwierigkeiten irgendwie zurechtkommen müssen.
Trotzdem ist ja die Corona-Krise schon auch eine sehr große Schwierigkeit, die sehr in den Alltag auch der Jüngeren, die vielleicht jetzt gerade Enkel sind, eindringt, würde ich sagen.
Ja, schon. Aber das, da sind sie sozusagen in unterschiedlicher Weise betroffen davon. Ich glaube, wir werden ja später auch noch darüber reden. Aber vielleicht kann man die Corona-Krise als Symptom dafür deuten, wie Politik eigentlich mit einem Gegner umgeht, der nicht verhandelt. Denn das Virus verhandelt genauso wenig wie das Klimasystem. Und irgendwie hat sich das noch nicht so richtig rumgesprochen, scheint mir.
Wir schauen gemeinsam auf diese Themen des heutigen Tages und da wird diese Verhandlungsbasis, die vielleicht ein bisschen ungleich ist, auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Stichwort Impfpflicht, das wird eine Rolle spielen. Und was die Gesellschaft in dieser Pandemie zusammenhalten könnte, das wollen wir auch fragen. Der Sozialpsychologe Harald Welzer ist in dieser Stunde mein Gast hier in der Sendung. Herr Welzer, letztens hat mich ein Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass das Wort Impfpflicht gar nicht so leicht auszusprechen ist, wegen des doppelten Pf, was da hintereinander kommt. Aber bei vielen dürfte es nicht dieses doppelte Pf sein, das es anstrengend macht, sondern die Frage, ob eine Impfpflicht kommen soll oder nicht. Seit ein paar Tagen nimmt die Debatte rund um diese mögliche Impfpflicht in Deutschland ziemlich an Fahrt auf. Und Herr Welzer, ich habe mal geschaut, Sie haben schon Anfang September in einem Kommentar gesagt, dass Sie nichts gegen eine Impfpflicht hätten. Sind Sie immer noch dieser Meinung?
Ja, mehr denn je. Wir sind ja in einer katastrophalen Situation. Und der ist jetzt die Debatte um die Impfpflicht. Es ist übrigens ganz lustig, wenn ich geimpft lese, lese ich als erstes auch immer geimpft. Also jetzt sind viele Schwierigkeiten mit diesem Wort verbunden. Aber wenn man jetzt eine Impfpflicht einführen würde, wäre ja das Prozessuale, also das Abklären, welche rechtlichen Bedingungen dafür erforderlich sind und sowas so lang, dass das für unsere gegenwärtige Krisensituation sowieso nichts macht. Insofern wäre es wie bei fast allen Themen im Zusammenhang der Corona-Problematik immer schön gewesen, man hätte mal rechtzeitig begonnen, die richtigen Maßnahmen in die Wege zu leiten.
Ja, wir hatten heute Morgen natürlich dieses Thema auch bei uns schon im Programm. Da ging es ganz konkret auch um die Frage, brauchen wir eigentlich jetzt sofort eine Impfpflicht, möglicherweise sogar für alle? Wir haben da Peter Dabrock gefragt, den ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, und der sagt das hier.
Das, was von einer Minderheit der Gesellschaft durchgeführt wird, wie sie die Mehrheit der Gesellschaft in Geiselhaft nimmt, das gefährdet nicht nur meine Freiheit, das gefährdet die Freiheit von 80% der Bevölkerung. Das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von 80% der Bevölkerung.
Also er benutzt dieses Argument der körperlichen Unversehrtheit, das ja oft auch Impfgegner oder Impfpflichtgegner verwenden, tatsächlich einfach, er dreht es um. Er benutzt das für die 80%, nennt er, die sich impfen lassen und die eben diesen Schutz verdienen. Stimmen Sie ihm zu?
Ja, im Grundsatz stimme ich ihm zu. Wir haben ja nun wirklich die Situation, dass alle Einschränkungen, die kommen werden, und zwar so sicher wie das Amen in der Kirche, auch diejenigen mit betreffen werden, die sich eben haben impfen lassen, die sich, sei es aus persönlichen Gründen, haben impfen lassen oder weil sie andere nicht gefährden und anstecken wollen. Und natürlich haben wir objektiv die Situation, dass eine Minderheit in der Bevölkerung aus welchen Gründen auch immer für sich in Anspruch nimmt, genau diese Schutzmaßnahmen nicht mitzutragen. Und insofern würde ich Herrn Dabrock da schon zustimmen.
Und ich muss ja sagen, ich finde es spannend, dass die Debatte schon in diese Richtung zu gehen scheint, dass eine Impfpflicht sehr wahrscheinlich wird. Also noch zu Beginn der Pandemie oder eben auch zu Beginn der Impfstoffe gab es ja ein ganz kategorisches Nein aus der Politik. Also 1,5 Jahre lang war es Nein, mit uns wird es keine Impfpflicht geben. Jetzt gibt es Stimmen, zum Beispiel die Wissenschaftsjournalistin Maithi Nguyen Kim oder auch Markus Söder, die sagen, doch, wir brauchen eine Impfpflicht. Die schließen sich also Peter Dabrock an. Aber mir fällt gleichzeitig auf, das sagen sie nicht so selbstbewusst, wie sie es machen könnten. Also alle sind dann erstmal vorsichtig, tasten sich vor, liefern eigentlich gleich die Rechtfertigung dafür mit und sagen vielleicht, ja, ich war vorher auch dagegen, jetzt bin ich dafür. Ist dieses Vorsichtige, was ich da wahrnehme, vielleicht sogar so ein Ergebnis von diesem kategorischen Nein, das wie die Debattenbestimmung sozusagen über allem schwebt?
Naja, erstmal bauen die Kolleginnen und Kollegen aus der Politik sich mit schöner Regelmäßigkeit selber Pfeilen. Also wenn man etwas kategorisch ausschließt zum Zeitpunkt X, kann es sein, dass man es zum Zeitpunkt Y wieder zurücknehmen muss. Und das ist ja idiotisch genug. Aber ich finde, was Sie im Moment, ich weiß nicht, wie es in Ihrem Bekanntenkreis aussieht, ich erlebe im Augenblick in meinem sozialen Umfeld eine solche Frustration gegenüber dieser Handlungsunfähigkeit oder neudeutsch gesagt der nicht vorhandenen Leadership, also irgendeine Führungsfähigkeit in dieser wirklich dramatischsten Krise, die wir überhaupt erleben, dass selbst, also ich spreche jetzt nicht über Impfgegner oder noch Schlimmeres, was wir haben, sondern gewissermaßen diejenigen, die diese Gesellschaft und diesen Staat wohlmeinend tragen, schön wählen gehen, engagiert sind und so weiter, die sind so frustriert, weil einem im Grunde genommen immer vorgeführt wird, dass es um etwas anderes geht, als jetzt rational zu handeln. Wir haben ja auch, was die Einschränkungen angeht, die ganze Zeit, 21 Monate hindurch, eine Mehrheitsbevölkerung, die immer gesagt hat, wir sind bereit zu Einschränkungen oder die Regelungen gehen uns nicht weit genug. Was macht Politik, was machen die Söders dieser Erde? Sich pausenlos widersprechen und pausenlos gewissermaßen nach Partei- und politikinternen Kriterien eine Politik machen, wo Handeln in der Krise erforderlich ist. Und das macht die Leute wirklich mürbe. Und das ist meines Erachtens nach, wird es eine nachhaltige Wirkung haben. Denn wenn jetzt die Gutmeinenden das Politikvertrauen sukzessive verlieren, ist das sehr schlecht für Demokratie.
Man könnte aber auch, bevor man sagt, eine Impfpflicht für alle muss her, erstmal damit beginnen, die Regeln, die ja gelten, wirklich durchzusetzen. Also man könnte ja auch sagen, gut, wir verschärfen nochmal weiter. Wir werden sehr hohe, sehr empfindliche Geldstrafen für die ausloben, die dann eben sich nicht an die Regeln halten, die zum Beispiel ungetestet im Zug erwischt werden oder eben ja, mögliche andere Dinge, sowas wie eine Impfprämie nochmal ins Spiel zu bringen. Also doch nochmal konkrete Maßnahmen, die dann vielleicht die, die frustriert sind von Politik, doch wieder mit reinholen und zeigen, ah, Politik kümmert sich auch um mich, weil die verstanden hat, ich bin geimpft, ich schütze mich, die anderen müssen es jetzt auch tun.
Ja, aber genau das ist ja eben nicht der Fall. Also wir haben zum Beispiel, ich lebe in Berlin. Berlin hat jetzt seit über einer Woche 2G. Die erste Stellungnahme, die von Seiten der Ordnungsbehörden kam, war, das können wir aber nicht alles kontrollieren. Gestern Abend habe ich den Herrn Weselski im Fernsehen gesehen von der Gewerkschaft der Lokführer, der gleich selbstverständlich sagte, unser Personal kann das aber nicht kontrollieren. Das ist doch alles nicht, das sind doch alles keine Aussagen, die in irgendeiner Weise was mit Verantwortlichkeit und sowas zu tun haben, sondern sagen, sollen es doch die anderen machen, ich kümmere mich nicht drum oder wir sind dafür nicht zuständig. Wir sind ja im Moment in einer Sozialkultur der Nichtzuständigkeit und das ist nicht krisentauglich.
Jetzt gibt es auch private Unternehmen, die sagen, gut, wir nehmen es halt selbst in die Hand. In Jena zum Beispiel gibt es einen Arbeitgeber, der bietet allen, die nicht geimpft sind, von den Angestellten, die sich jetzt impfen lassen, 5.000 Euro Prämie. Verlagert sich dann eben einfach ins Private und kann es vielleicht auch so funktionieren?
Nee, so funktioniert ja eine Staatlichkeit nicht. Die muss ja Vorsorge treffen und hat auch eine entsprechende Verantwortung, dass alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen teilhaben können. Es ist zwar schön, wenn Arbeitgeber da vorangehen, aber es ist ja nicht der Sinn einer modernen Gesellschaft, dass es von der Zufälligkeit, wo ich arbeite oder an welcher Schule gehe ich zur Schule, dass es davon abhängig ist, wie ich geschützt werde oder nicht geschützt werde. Das ist ja schon selber ein Verfallszeichen.
Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, Herr Welzer, die hätte vor 1,5 Jahren niemand verstanden. Sind Sie schon geboostert?
Ja, das stimmt. Das sind so diese neuen Worte. Nein, ich habe am Donnerstag einen Boostertermin.
Ah, er rückt also näher. Ja, meiner ist am Freitag. Ich freue mich auch tatsächlich drauf, muss ich sagen. Sie ja klang zumindest auch so raus, oder?
Ja, ich bin da schon scharf darauf, ja.
Und wir sind uns hier jetzt so einig, aber es gibt trotzdem Ärger um die Boosterimpfungen. Wir haben ja eben über eine mögliche Impfpflicht gesprochen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt bei diesem Thema, der heute die Titelseiten der Zeitungen auch ziemlich füllt. Es gibt nämlich Krach um eine Rationierung des Impfstoffs von BioNTech. Noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Begrenzungen für die BioNTech-Lieferung angekündigt. Eine Arztpraxis soll zum Beispiel pro Woche nur noch 30 Dosen von diesem Impfstoff erhalten. Und stattdessen soll vor allem der Impfstoff von Moderna verimpft werden, weil der sonst verfällt und weil der sonst ja eben in den Lagern dann einfach das Haltbarkeitsdatum überschreitet. Heute Morgen hat der noch Gesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz sich geäußert. Er möchte diese Debatte einfangen, Vertrauen wieder aufbauen. Und das versucht er so.
Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff. Manche impfenden Ärzte sagen, BioNTech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls-Royce. Und ich denke, das macht sehr deutlich, dass wir eben zwei sehr gute Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, jetzt zur Verfügung haben, sowohl für die Erst- wie die Zweitimpfung, wie auch für die Auffrischimpfung.
Mercedes und Rolls-Royce, Herr Welzer, Autovergleiche ziehen immer? Ist das jetzt eine Krisenkommunikation, die hilft?
Nein, ich finde das geradezu infantil. Und man muss sich ja sowieso die Frage stellen, ob die im Gesundheitsministerium eine Abteilung haben, die sozusagen alles versucht, kaputt zu machen, was man vorher mühevoll aufgebaut hat. Und wenn wir jetzt eine Stimmung haben, in der die Impfbereitschaft plötzlich wieder nach oben geht, ist natürlich diese Nummer, die Herr Spahn dort zu verantworten hat, das Kontraproduktivste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann hilft es auch nicht, mit solchen Kinderformulierungen irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, das andere ist aber auch gut, wo es objektiv überhaupt gar keine Notwendigkeit dafür gegeben hat, jetzt diese Begrenzung einzuziehen. Also ich finde, ich weiß nicht, was Herrn Spahn umtreibt oder ob es diese Abteilung Anarchie im Gesundheitsministerium gibt, aber kommunikativ ist es natürlich ein Super-GAU.
Ich hätte einen Erklärungsversuch. Er ist eben jetzt ja nur noch Bundesgesundheitsminister, er ist geschäftsführend im Amt, bald geht er in die Opposition, vielleicht ist einfach alles gar nicht mehr so wichtig.
Ja, gut, das ist dann aber leider für einen amtierenden Minister sozusagen die Verfehlung der Verantwortung innerhalb seiner Tätigkeit. Dann würde man ihm doch, aber ich weiß gar nicht, ob Minister eigentlich Arbeitszeugnisse bekommen, das wäre doch auch mal was Interessantes. Und ob wir
welche
als
Note
Bevölkerung, ich bin ja jetzt nicht maßgeblich dafür, aber sagen wir mal, vielleicht geht das gerade noch mit dem, er hat sich stets bemüht.
Aber zurück nochmal zum Impfstoff oder zu dieser Diskussion rund um BioNTech und Moderna. Neue Studien zeigen ja sogar, dass es gar nicht schlecht ist, erst BioNTech geimpft zu bekommen und dann Moderna drauf zu boostern, dass es dann sogar einen etwas besseren Schutz gibt. Das müsste man ja einfach nur kommunizieren, auch nochmal klar machen, was für eine Errungenschaft diese Impfstoffe sind und wie gut wir uns damit gegen die Pandemie wappnen können.
Ja, aber es ist halt auch wirklich, also ich stimme dem vollkommen zu. Ich würde mich jetzt auch mit Moderna impfen lassen, obwohl ich mit BioNTech vorgeimpft bin. Aber wir sprechen jetzt darüber. Aber nicht der geschäftsführende, wie wir gerade gehört haben, geschäftsführende Bundesgesundheitsminister, der mit albernen Autovergleichen irgendwie daherkommt. Warum sagt der das denn nicht? Beziehungsweise erstmal sowieso, warum werden diese Fehler gemacht? Ich verstehe das nicht. Die haben doch einen Apparat dahinter sich. Die haben doch Kommunikationsprofis. Vielleicht liegt es auch daran, dass das immer schief geht. Aber sagen wir mal, die Versuche, Bevölkerung grundsätzlich zu verunsichern, sehen wir jetzt seit anderthalb Jahren. Und ein wesentliches Merkmal ist ja auch die Uneinheitlichkeit des Handelns, Bund, Länder, und die Uneinheitlichkeit von Kommunikation. Und jeder, der auch sozusagen nur mal irgendwie von Ferne was von Psychologie gehört hat, weiß, dass wenn ich Mixed Messages, uneinheitliche Botschaften bekomme, dann verunsichert es mich in meinen Handlungsbereitschaften. Dann sage ich, die wissen ja selber auch nicht so genau, also mache ich mal lieber erst mal gar nichts. Also da ist sozusagen auch noch mal eine Schuld an der zu hohen Zahl der Ungeimpften in dieser Form der Kommunikation zu sehen.
Herr Welzer, am Wochenende gab es Corona-Demonstrationen gegen die jetzt wieder schärferen Maßnahmen in verschiedenen Ländern, in den Niederlanden zum Beispiel, in Belgien und auch in Österreich. Und ein Begriff, der da immer wieder verwendet wird in der Berichterstattung, auch heute Morgen, der wird so selbstverständlich dahingesagt. Und da handelt es sich um den Begriff Spaltung der Gesellschaft. Und wir möchten jetzt darüber sprechen, ob dieser Begriff angemessen ist. Und wir haben tatsächlich heute in der Redaktionssitzung auch schon relativ lang darüber diskutiert und haben uns gefragt, diese Frage gebe ich jetzt mal an Sie weiter, Herr Welzer, ist es nicht vielleicht leichtfertig, vielleicht auch sogar unverantwortlich, mit diesem Begriff der Spaltung so eine Art 50-50-Verhältnis zu suggerieren, obwohl die, die sich ja zum Beispiel in Deutschland nicht impfen lassen, eine Minderheit immer noch ausmachen. Also etwa 20%, wenn man die rausrechnet, die geimpft sind, und die, die sich noch nicht vielleicht impfen lassen können.
Ja, also ich, es ist blöd, wenn man sowas sagt, aber ich sage das schon seit Jahren. Das fing mit dieser Pegida-Nummer an, als zum ersten Mal von der Spaltung der Gesellschaft geredet wurde, obwohl da eine nicht mal vierstellige Zahl von politisch seltsam Denkenden in Dresden demonstriert hat. Seitdem ist der Begriff der Spaltung in der Welt und hat sich dann über diese Querdenker wieder aktualisiert und ist jetzt auch irgendwie der Hit. Und tatsächlich redet man da einer falschen Realitätswahrnehmung das Wort. Ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass die Mehrheitsbevölkerung die ganze Krise hindurch sozusagen sich an Wissenschaft orientiert, sich an demokratischer Regulierung orientiert und in irgendeiner Weise staatsgefährdend auftritt und auch nicht aggressiv gegenüber denjenigen, die ihrerseits aggressiv sind, auftritt. So, und dann wird ständig dieser Begriff der Spaltung verwendet und Sie sagen es ja richtig, der suggeriert, es geht ein Riss mitten durch die Gesellschaft. Das stimmt aber nicht. Es gibt einen Riss am Rand und dieser Riss wird erzeugt von denen, die tatsächlich sich nicht proaktiv, positiv, konstruktiv, gestalterisch für diese Gesellschaft einsetzen. Und das muss man mal ganz klar sagen. Und ein zweiter Punkt dazu ist, je mehr Raum man diesen Leuten gibt, desto mehr weiteren Raum nehmen sie sich. Und ich bin eigentlich schier verzweifelt, dass dieser wirklich nicht schwer zu verstehende Sachverhalt irgendwie weder bei den Medien noch bei der Politik so richtig ankommt.
Ja, dazu passt das zum Beispiel auch viele, die sich nicht impfen lassen wollen, von der Politik, also von Politikern ganz konkret, als der harte Kern bezeichnet werden. Und das würde ja, wenn ich jetzt Ihrer Wortwahl folge, müsste man eher sagen, der kleine Rand oder so. Aber ja, noch ein anderer Aspekt, der mich tatsächlich sehr geärgert hat in letzter Zeit beim Thema Pflegekräfte, gibt es ja auch die Diskussion, ob es eine Impfpflicht geben soll für bestimmte Pflegekräfte. Da gibt es auch immer wieder Gegenstimmen, die sagen, man möchte das Pflegepersonal nicht verschrecken, auch nicht spalten. Da sind wir wieder bei dem Wort. Aus meiner Sicht ist es aber eben nicht die Impfpflicht, die jetzt plötzlich die Pflegekräfte spalten würde oder dazu führen würde, dass jemand sagt, oh, dann höre ich jetzt auf. Es sind doch eher die Arbeitsbedingungen, die vorher schon schlecht waren. Also auch das haben wir heute in der Sitzung besprochen, diese Spaltung eher als Vorwand, um eben nicht so genau hinzuschauen, um nicht Stellung zu beziehen und die Probleme wirklich ja, anzugehen?
Also auch da würde ich Ihnen eigentlich zustimmen und ich finde den Hinweis auch sehr wichtig, dass man vielleicht mal guckt, wo die Probleme eigentlich beginnen. Und wenn wir jetzt über das Pflegepersonal sprechen, dann muss man ja wirklich in aller Deutlichkeit sagen, auch das geht ja dann nochmal zurück auf das Konto Arbeitszeugnis sparen, dass die Schlechtbehandlung dieser Leute, ohne die diese Krise überhaupt in keiner Weise zu managen wäre, sich ja kontinuierlich vollzieht. Und wir haben ja auch eine ganze Reihe von Pflegekräften verloren, gerade im intensivpflegerischen Bereich, weshalb die Situation heute schon schlechter ist, als sie jemals gewesen ist in den vorangegangenen Wellen. Und natürlich ist es klar, dass ich stelle mir die Frustration vor von Menschen, die dort arbeiten, denen viel versprochen worden ist, dass jetzt alles viel toller wird und so weiter. Und sehe auch sozusagen deren Frustration gegenüber der Uneinheitlichkeit von Politik, über die wir schon gesprochen haben, dann jetzt die Notwendigkeit, Menschen zu behandeln, die zum Teil deswegen dort sind, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Und dann irgendwie noch eine Diskussion drauf zu propfen, das ist schon der Zumutung ein bisschen zu viel. Im Übrigen haben wir hier genau das Thema, dass diese Frage der, ich glaube, das ist eins dieser neuen Worte, sektorspezifische Impfpflicht oder sowas in der Art, dass das natürlich extra Diskussionen hervorbringt, die man vermeiden würde, wenn man überhaupt eine allgemeine Impfpflicht machen würde.
Und Sie haben ja auch vorhin schon berichtet von Ihrem Umfeld, wo Sie so eine riesige Frustration unter denen wahrnehmen, die sich an die Regeln halten, die sagen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, weil ich eben so frustriert, vielleicht auch so wütend sind. Und ich finde, dass da Peter Dabrock, auch der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, den wir heute im Interview hatten, einen ziemlich eindrücklichen Satz heute Morgen gesagt hat.
Die riesige Gefahr, die wir gerade haben, ist, dass die 80% verloren gehen. Das ist die Mehrheit der Gesellschaft. Das ist die Trägerschicht des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und die zu verlieren, ist in einer solchen Phase, wo die fast alle die Impfpflicht wollen, wirklich sträflich. Und es ist gerade ein kollektives Politikversagen.
Ich finde, das passt ganz gut zusammen, was wir gerade schon besprochen haben. Jetzt wäre ja so die nächste Frage, der nächste Schritt, wie da rauskommen. Also wenn Sie jetzt statt einem Arbeitszeugnis vielleicht eine Arbeitsanweisung schreiben müssten, welche drei Punkte müssten da denn drinstehen?
Naja, es müsste zumindest, also es ist jetzt spontan in die Tüte gesprochen, ist jetzt nicht vorbereitet,
ich würde erwarten,
dass die geschäftsführende Bundeskanzlerin und der nächste Bundeskanzler zusammen vor die Kameras treten und sagen, dass sie den Ernst der Situation verstanden haben, dass sie an den notwendigen Maßnahmen jetzt persönlich sich dafür engagieren werden und dass sie nicht rumeiern wie der Kollege Spahn oder der Kollege künftiger Bundeskanzler ohnehin, sondern dass so eine Ansage kommt. Die ist nämlich in einer Krise notwendig. Zweiter Punkt, einen Krisenstab einsetzen, auf den wir auch schon seit 21 Monaten warten, wo kein Mensch erklären kann, ungelöstes Rätsel der Menschheit, wieso setzt eine Bundesregierung keinen Krisenstab ein? Man versteht es nicht. Drittens, nicht diese unwürdige Behandlung von Leuten wie Herrn Wieler oder Frau Brinkmann und alle diejenigen, die eben auch seit 21 Monaten das Richtige sagen und mittlerweile auch so frustriert sind, dass wahrscheinlich viele von denen denken, ich schmeiß den Job jetzt hin. Es ist ja sinnlos, man macht sich geradezu mitschuldig, wenn man in dieser Weise von Politik ignoriert wird. So, und das wären meine drei Punkte und noch ein Satz dazu. Sie hören in jeder Sonntagsrede, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben und wie Politik teilweise verächtlich mit Wissenschaft umgeht, obwohl die in einer Krisensituation regelmäßig die richtigen Hinweise gibt, ist auch ein Armutszeugnis.
Wie geht's der Jugend in Deutschland eigentlich? Das fragt eine neue Studie, die heute erschienen ist. Jugend in Deutschland heißt die, logischerweise, klingt ganz einleuchtend. Im Oktober haben die Forschenden dafür mehr als 1000 Jugendliche befragt. Die sind zwischen 14 und 21 Jahre alt. Und ich befrage jetzt meinen Gast Harald Welzer dazu. Herr Welzer, ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht. Mehr als 80% der Jugendlichen können sich ein Leben ohne Auto und ohne den Konsum tierischer Produkte nicht vorstellen. Hätte ich ein bisschen grüner erwartet. Und Sie?
Ja, das ist ja immer die Frage, was man sich wünscht und das, was die Realität ist. Das ist ja auch immer die Frage der gesellschaftlichen Schichten, in denen man unterwegs ist und wo man dann bestimmte Dinge hört, wie dann zum Beispiel sowas wie Auto, Wunsch, ja, die gibt es in bestimmten Kreisen nicht so ausgeprägt, in anderen gibt es das nach wie vor. Und insofern muss man ja einfach mal sagen, auch diese Jugendlichen oder jungen Menschen leben ja in einer Welt, wo bestimmte Ideale 24 Stunden am Tag über die Werbung und sowas transportiert werden oder auch über bestimmte Rollenmodelle. Und das sind nach wie vor eben die Ideale und die Rollenmodelle des Konsums. Und zwar je mehr Konsum, desto besser steht man da.
Oh. Jetzt klingelt jemand und will bei Ihnen in die Wohnung.
Ja, aber da mache ich jetzt nicht auf. Entschuldigung, da kann ich jetzt leider nichts dafür.
Das ist gut. Oh. Vielleicht war es die Jugendstudie.
Nein, ja, die Jugend steht vor der Tür. Das ist wahrscheinlich der berühmte Paketbote für den Nachbarn.
Ja, genau. Den kenne ich auch. Aber zurück zur Studie. Der Bildungsforscher Klaus Hurelmann, der ist Mitautor dieser Studie und der sieht den Wohlfahrtsstaat als Komfortzone. Und diese Komfortzone, die bezeichnet er als Feind für Veränderung. Also eigentlich passt das zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zu diesem System, was eben die Jugend ja auch kennt mit Konsum. Wie schafft man es aber eben da, wenn wir wieder beim Stichwort enkeltaugliche Gesellschaft sind, eine Veränderung möglicherweise anzustoßen?
Ja, das ist eben sehr, sehr mühsam, weil wir leben ja tatsächlich in einer, da haben wir es, das sind wahrscheinlich Amazon-Boten. Ich kann jetzt da leider, oder wollen Sie eine Musik machen und ich mache kurz auf? Ich bin jetzt echt verunsichert.
Ach, alles gut, für mich ist es in Ordnung, wenn wir einfach weitersprechen. Sie sind ja im Homeoffice, das ist einfach die Zeit, in Pandemiezeiten ist es so, dass manchmal einfach auch was dazwischen kommt.
Ja, aber dann haben wir eben genau sozusagen eine Situation, wo unsere Gesellschaft tiefengeprägt ist durch Fragen der Steigerung, des immer mehr, des immer besser und so weiter. Und insofern ist das ja überhaupt nicht weiter verwunderlich, wenn sozusagen die Orientierung auch bei jungen Menschen dahingehen. Sie lernen ja auch in der Schule schon, dass es auf Wettbewerb, aufs Bessersein und so weiter. Es ist ja nicht zu fassen. Entschuldigung, das ist ja wirklich fürchterlich.
Alles gut.
Machen Sie doch bitte eine Musik.
Sonst klingelt der nochmal. Da hat jemand auf jeden Fall irgendwie ein dringendes Bedürfnis. Ich würde sagen, wir hören uns gleich einfach mal weiter. Harald Welzer hier in Deutschlandfunk Kultur. Jimmy Jimmy von den Gorillaz und A.G. Tracy. Und diesen Song habe ich eingespielt, damit Harald Welzer, der in dieser Stunde bei mir zu Gast ist, mal kurz an die Tür gehen konnte, weil jemand sehr hartnäckig die Klingel gedrückt hat. Herr Welzer, wer war es denn?
Ja, es war der Bote mit einem Amazon-Paket, der die nicht anwesenden Nachbarn nicht angetroffen hat und sein Paket loswerden wollte, was ich gut verstehen kann, was jetzt aber doch durchaus ungünstig war, viermal klingeln.
Ja, ein sehr hartnäckiger Bote, aber passt ja zum Thema. Wir waren gerade bei der Jugendstudie, die heute rausgekommen ist. 1000 Jugendliche sind befragt worden zwischen 14 und 21 und wir waren auch gerade beim Thema Konsum und bei den Werten, den gesellschaftlichen Gegebenheiten, die Jugendliche ja von klein auf mitbekommen. Und wir waren eben auch gerade bei der Frage, wie die Jugend, die ja selber angibt, auch auf Autos zum Beispiel nicht so gern verzichten zu wollen, aus dieser Komfortzone rauskommen könnte. Wie denn?
Naja, also da würde ich sagen, wir haben ja das große Problem, dass wir von der Seite derjenigen, die jetzt mehr Klimaschutz, mehr Nachhaltigkeit, andere Konsummuster haben möchten, ja gar kein Gegenangebot haben. Man muss sich ja vorstellen, dass wir tatsächlich in einer Welt leben, wo man 24/7 mit der Kernbotschaft, sozusagen dem ersten Gebot unserer Kultur, massiert wird. Und das heißt, du sollst kaufen. Und tatsächlich gibt es das alles ja auch, was dort angeboten wird, mit allen Komfortversprechen. mit allen Glücksversprechen. Und was hat die Gegenseite denn zu erzählen? Die Gegenseite hat zu erzählen, kehret um, ansonsten stolpern wir ins Verhängnis. Das ist aber keine besonders attraktive Geschichte. Das heißt, wir müssten doch eigentlich Geschichten darüber erzählen, wie man in einer Stadt ohne Autos besser lebt als in einer Stadt mit Autos. Wie man mit, Konzepten des Gemeinsamen, des Teilens und sowas mehr Spaß hat bei weniger Konsum. Was auch immer, ist jetzt auch in die Tüte gesprochen, aber dass man sich auch mal die Mühe macht, jenseits dieses händeringenden Apokalypse-Erzählens irgendwie versucht, eine zukünftige Welt darzustellen, die attraktiv ist, in die man gerne auch kommen möchte.
Da habe ich tatsächlich ganz konkret ein Angebot, das heute startet. Heute startet nämlich die Europäische Woche der Abfallvermeidung. Die, ich muss zugeben, ich kannte sie nicht vorher. Die gibt es schon seit 2009, also seit 12 Jahren. Aber die hat genau das Ziel, vorleben, wie Strategien aussehen können, um in dem Fall weniger zu konsumieren oder eben weniger Abfall vor allem zu produzieren. Da machen ganz viele NGOs europaweit mit, Vereine, Initiativen, um eben zu zeigen, wie kann es denn gehen? Also diese Kommunikationsarbeit findet ja statt.
Ja, aber wie denn? Erstens habe ich genauso wenig wie Sie mitgekriegt, dass wir seit 12 Jahren eine Woche der Abfallvermeidung haben. Zweitens hat hier gerade der Bote geklingelt und mir Abfall, also dem Nachbarn Abfall gebracht, weil das ist offensichtlich etwas sehr Kleines, was riesengroß verpackt ist. Wiegen tut es jedenfalls nichts. Ich darf es ja jetzt nicht aufmachen. Gehört mir ja nicht. Und ich sage Ihnen jetzt mal was, was wirklich bestürzend ist. Das Wort Abfall ist im 20. Jahrhundert aufgekommen. Das gab es vorher überhaupt nicht. Weil früher keine einzige Kultur auf die Idee gekommen wäre, dass es Dinge gibt, die aus irgendwelchen wertvollen Rohstoffen erzeugt worden sind, die man dann hinterher wegschmeißt. Wir haben heute Kleiderschränke voller Dinge, die nie jemand angezogen hat. Die sind dann auch von Amazon oder sonst wem geliefert worden mit Verpackungen, die weggeworfen werden. Wir haben jetzt durch die Corona-Thematik, da schließt sich der Kreis, durch all dieses unfassbar viele Zeugs, was jetzt eingepackt wird oder die Abfälle von den ganzen Tests und sonst was, einen unfassbaren Aufwand an Plastik und so weiter. Und wir machen dann sowas ganz Süßes wie eine Woche der Abfallvermeidung, wovon ungefähr 2,3% der Bevölkerung irgendwie Kenntnis haben. Anstatt eine Woche der Abfallvermeidung zu machen, sollte man Abfallvermeidung machen. Das scheint mir wirklich der zentrale Punkt zu sein, dass wir immer irgendwelche symbolischen Aktionen machen, anstatt wirklich mal zu handeln. Übrigens ganz lustig, ich habe gestern Abend Anne Will geguckt mit Hubertus Heil, der unser jetziger Arbeitsminister, da ging es um Kommunikation und dann sagte Hubertus Heil, ich möchte jetzt mal zur Bevölkerung sprechen, ich möchte jetzt mal was sagen, was jetzt der Fall sein sollte. Dann wurde gesagt, aber darum geht es doch jetzt gar nicht, Herr Heil. Da sagt Heil, und völlig richtigerweise, wir reden doch jetzt über Kommunikation, jetzt möchte ich bitte mal direkt kommunizieren. Das ist genau dasselbe Modell. Warum tut man es denn nicht, anstatt irgendwelche Symbolwochen und sonst was da zu veranstalten?
Und ein Satz von mir vielleicht noch dazu. Ich finde ja auch immer bemerkenswert, dass solche Wochen dann immer eher darauf zielen, dem Individuum zu zeigen, wie es Verhalten ändern kann. Ist ja auch ein hehres Ziel. Aber es muss ja eben auch auf Unternehmensseite, auf politischer Seite doch vielleicht was passieren, was ein bisschen mehr dann in der Klimaschutzbilanz auch bringt. Harald Welzer war mein Gast in dieser Stunde, der Soziologe und Sozialpsychologe. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herr Welzer, eine Frage noch. Sie haben ein neues Buch gerade geschrieben, das heißt Nachruf auf mich selbst. Was schreibt man in so einem Nachruf auf die eigene Person?
Ja, also das ist nicht misszuverstehen. Ich habe da jetzt nicht den Nachruf auf mich geschrieben, was war er für ein toller Hecht, was hat er alles gemacht, sondern es ist eigentlich, geht es um einen Nachruf auf ein zu lebendes Leben. Und das ist das, was ich auch empfehlen würde zu sagen, sich mal die Frage zu stellen, wer will ich eigentlich gewesen sein? Und dann mal das aufzulisten, wer man eigentlich gewesen sein will, was man getan haben möchte, weil wir ziehen viel zu spät Bilanz. Man sollte eigentlich dann Bilanz mal aufstellen, wenn man noch Zeit dafür hat und sagen, ach, das wollte ich eigentlich gemacht haben, also mache ich es jetzt.
Können Sie ja auch mal ein bisschen drüber nachdenken, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht beim nächsten Song. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Harald Welzer, und bis bald.
Sehr gern.